wie ich mich hier hingesetzt habe, ist mir aufgefallen, ich kenne die Kanzel. Das ist unsere erste Kanzel in Rot gewesen. Und die kleinen Quadraten, das sollen die Mitglieder darstellen, die sich ums Kreuz versammeln. Das hatten damals der Schreiner, der das gemacht hat. Deswegen denke ich, ach, ich komme wieder an meine Kanzel. Also, interessant. Ja, ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Ich sehe einige ganz liebe Geschwister, die ich von früher kenne. Und einige kenne ich zwar vom Sehen, aber ich fehle mir die Namen, die Zuordnung fehlt mir. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Willi Kessler, ich bin 76 Jahre alt, verheiratet. Wir hatten drei Kinder, drei Söhne, einer ist allerdings schon gestorben. Wohne im Linsengrich seit Urzeiten. Von Beruf bin ich Elektroingenieur, also war 45 Jahre bei der Vakuumschmelze als Entwicklungsingenieur. Ich bin kein Theologe, das sage ich jetzt bewusst. Das heißt, wenn das heute nicht so klappt, dann seid nicht nachtragend. Ich soll Grüße mitbringen von der Gemeinde Wächtersbach an die Geschwister in Bruchköbel, das mache ich gerne. Eine ganze Reihe Leute haben mir gesagt, ach, du bist in Bruchköbel, grüß mal die Gemeinde. Bevor ich die Andacht beginne, möchte ich allerdings erst ein Wort des Dankens weitergeben. Das muss sein. Und zwar geht mein Dank an den Pastor Danke und die Elaine. Vor vielen Jahren war er der erste Pastor der Kirche des Nazareners, den ich kennengelernt habe. Meine Frau und ich haben beide bei unserem Besuch in der Kirche in Hanau beide kennengelernt. Und wir kamen zum ersten Mal in die Kirche in Hanau. Da war eine Evangelisation. Evangelist war Karl Schäfer, vielleicht kennt ihn jemand. Es war vom Bibellesebund. Wir kamen in Kontakt und seit dieser Zeit sind wir immer wieder mal nach Hanau zum Pastor Danke gefahren. Das war früher so. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich von ihm gehört habe. 300, 500. Das war viel, weil er kam ja dann auch immer wieder mal nach Gelnhausen und hat gepredigt. Bekehrt haben meine Frau und ich uns beim Willi Buchwald in Neues Leben. Und deswegen die Verbindung, Reinhold, zu dir, Walter Helmut, der war mit der Anni dabei. Also die Welt ist klein. Und dann sind wir immer wieder nach Hanau gefahren zum Pastor Danke. Später wurde dann die Gemeinde in Gelnhausen gegründet. Ich war kein Gründungsmitglied. Meine Frau war Gründungsmitglied, sie war Schriftführer, ich habe die Protokolle geschrieben. Später dann ging das auch so. Also, so kann ich sagen, wir haben die Predigten und Gottesdienste in Hanau wirklich genossen und wurden geprägt. Normalerweise vermeide ich es zu predigen, man predigt sich immer zuerst selber. Das muss man klar sagen. Aber als Pastor Danke anrief, wollte ich zuerst Nein sagen. Ach, ich mache das nicht mehr. Und dachte ich, gut, er sagte, er hat einen Termin, der ist dann weggefallen, ist jemand ausgefallen, okay, sage ich, mache ich. Aber was ich wusste, war ganz interessant. Ich wusste, dass ich die Predigt halte und ich wusste im selben Moment, über was ich predige. Also ich habe mir nichts rausgesucht, das kommt jetzt so, wie das sich entstanden ist. Ich wusste im selben Moment, über was ich predige. Also, ich denke, wir starten mal die Andacht. Der China-Missionar Georg Willis, er lebte von 1887 bis 1973, war ein ganz eifriger Schüler der Bibel. Georg Willis. Insbesondere hatte ihm die griechische Sprache angetan. Er las immer das Neue Testament in der griechischen Sprache. Und hat sich intensiv mit beschäftigt. Er hat einige Bücher geschrieben und unter anderem ein kleines Buch, nur ganz klein, also 100 Seiten, glaube ich, nur DIN A5. Und der Titel des Buches heißt Verborgene Schätze im griechischen Neuen Testament. Nochmal, Verborgene Schätze im griechischen Neuen Testament. Also was ihr jetzt hört, kommt nicht von mir. Das habe ich gelesen, dachte ich, ach, das nehme ich mal für die Gebetsstunde, habe das ein bisschen überarbeitet. Ich habe es jetzt nochmal aufgearbeitet Und ich hoffe, es wird euch etwas nützen. Verborgene Schätze im Griechischen Testament. Aber vorerst möchte ich euch auf ein ganz anderes Thema mal mitnehmen. Und zum Schluss kommt das alles wieder zusammen. Da werdet ihr verstehen, warum ich das so mache. Also, wir beginnen mal mit einer Langzeitstudie von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, Emmy Werner. Sie hat eine Langzeitstudie gemacht. Ganz interessant. Ihr Thema war so der innere Widerstand. Der innere Widerstand, Resilienz. Und sie untersuchte 700 Kinder in Hawaii von einem Jahrgang. 1955, 700 Kinder über ihren Werdegang. Und zwar über ganze 30 Jahre. Von diesen 700 Hawaii-Kindern war etwa ein Drittel in extrem schwierigen Verhältnissen groß geworden. Das heißt, sie wurden vernachlässigt, sie hatten ständig Hunger, sie wurden teilweise misshandelt, wie erzählt. Und das prägte sie und ihr ganzes Leben. Sie tranken wie ihre Eltern, viel Alkohol, sie waren verhaltensauffällig, hatten die Schule abgebrochen. Aber interessant war, ein Drittel von diesen, ein Drittel, also nochmal 700 Kinder, 210 etwa, 200 waren verhaltensgestört, aber ein Drittel von den 200, die wuchsen sehr gut auf. Die haben sich ganz anders verhalten wie der Rest. Und jetzt war die Frage, warum haben die das geschafft und die anderen nicht? Das war die Frage. Also ich lese kurz vor, aber eben nicht alle. Überraschenderweise schaffte es knapp ein Drittel dieser Kinder, seinen schlechten Start unbeschadet zu überstehen. Sie entwickeln sich zu angesehenen Mitgliedern ihrer Gemeinde, manche studierten, aber wieso gelang diesen Kindern, was anderen versagt blieb? Das war die Frage. Und diese Frau hat sich da richtig damit beschäftigt und hat erst mal untersucht. Emmy Werners Erkenntnis war, und jetzt hören Sie es mal zu, es gab zumindest einen Menschen in ihrem Leben, also in dem Leben der Kinder, der stets zu ihnen gehalten hat. Aha. Eine Lehrerin, ein Bruder, eine Schwester, ein Opa, Oma, irgendjemand stand ihnen zur Seite und förderte sie und ließ diese Kinder spüren, dass sie ihnen wert war, dass sie wichtig waren. Weitere Studien bestätigten dieses Fazit von dieser Frau. Irgendwo gab es einen Menschen, der diese Kinder begleitet hat, ermutigt hat, und sie gingen nicht den falschen Weg. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf und wir kommen da wieder drauf. Das war die Einladung. Jetzt zurück zu dem kleinen Buch von dem Willis. Verborgene Schätze im griechischen Neuen Testament. Er tut verschiedene Wörter sehr detailliert bearbeiten oder hinterfragen und auslegen. Aber wir wollen uns heute mit einem einzigen Wort beschäftigen. Dieses Wort heißt Tarsei. Tarsei. Diese Auslegung ist also nicht von mir und wir machen jetzt Griechischkurs, erster Teil. Tarsei. Die Bibel sagt uns, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Das hatten wir eben gerade gehört. Da ist von Teuerung die Rede, Krieg, Hunger, Verfolgung, Erdbeben. Und ich lese mal 2. Timotheus 3, Vers 1. Das eine sollst du wissen. In den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Das schreibt Paulus an Timotheus. Das mit schwer oder schrecklich übersetzte Wort heißt Chalpos. Und laut Wörterbuch bedeutet dieses Chalpos folgendes: schwer, schwierig zu tun, schwer zu ertragen, schmerzhaft, hart, scharf, brutal, schrecklich. Und wenn wir das hören, beschreibt dieses Wort nicht ganz genau den Zustand, den wir heute haben oder auf den wir uns zubewegen? Dieses eine Wort, Chalpos. Wenn wir uns umblicken, dann können wir ganz schnell entmutigt sein, niedergeschlagen sein. Manche werden depressiv. Erfüllt uns das irgendwie nicht mit Angst oder unguten Vorahnung? Das kleine Wort Chalpos. Aber so wie dieses kleine Wort Chalpos sehr genau die Situation der heutigen Zeit beschreibt, so gibt uns ein anderes griechisches Wort Mut, Hoffnung. Und dieses Wort heißt Talseo. So heißt es richtig. Aber der Herr Jesus nutzt dieses Wort und sagte Talsei. Kommt nicht von mir, nochmal von diesem China-Missionar. Ihr wisst gar nicht, dass dieses Wort Talseo das Lieblingswort von Jesus ist. Wusste ich auch nicht. Mit einer einzigen Ausnahme wurde dieses Wort Talsei nur von Jesus benutzt. Nur von ihm. Die Ausnahme, da sagt er zu den Leuten, ruft den. Und sie rufen ihn mit dem Wort, was er will. Er benutzt es immer wieder. Dieses Wort spricht er zu Männern, zu Frauen. Er benutzt es noch einmal vor seiner Rückkehr zum Vater. Achtmal finden wir es im Neuen Testament. In allen Evangelien, in der Apostelgeschichte. Es ist anscheinend Jesus sehr wichtig. Und wenn ich nicht irre, redet der Herr dieses Wort immer wieder zu manchen leidgeprüften Christen, Heiligen unserer Zeit. Frage ist, was heißt denn dieses Wort? Das sehe ich. Luther übersetzt dieses Wort mit sei getrost. Eine andere Übersetzung heißt, sei nur ruhig. Eine dritte Übersetzung heißt, sei unbesorgt oder fasse Mut. Der Willis übersetzt, sei guten Mutes. So sagt er das. Sei guten Mutes. Also wir halten jetzt fest, Tasei heißt sei guten Mutes. Wir finden das Wort das erste Mal in Matthäus 9, Vers 2. Gerhard, deswegen jetzt kommen einige Bibelstellen. Ich wollte nicht nur eine. Lass mal. Ja. Matthäus 9, Vers 2. Dort brachten sie auf einer Tragbahre einen Gelähmten zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Kranken, habe keine Angst, deine Sünden sind dir vergeben. Das schreibt die Hoffnung für alle. Es ist die Geschichte Heilung des Gelähmten. Vier Männer tragen diesen gelähmten Mann zu Jesus. Sie können ihn nicht ins Haus bringen, es sind zu viele Leute. Sie gehen aufs Dach, decken das Dach ab, lassen ihn auf seiner Bahre runter vor die Füße Jesu. Und dann sagte Jesus als erstes zu ihm, Talseh, sei guten Mutes. Dann, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Er gibt dem Mann Mut, macht Hoffnung. Wie mag der Zuspruch dem Kranken gut getan haben? Sei guten Mutes. Hab Vertrauen. Wir können dem Herrn vertrauen. Wir können auch das Wort für uns anwenden. Sei guten Mutes, hab Vertrauen. Welch ein Mitgefühl, sagte der Herr Jesus hier. Er nimmt Anteil an unserem Leben. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Und vielleicht ist das der erste Punkt zu diesen Kindern in Hawaii. Die Frau hat Hawaii ausgewählt, weil das geschlossen war. Eine Insel, das hat sich nicht viel bewegt. Und dann sagte, ein Mensch ist da, der nach dir fragt, der sich um dich kümmert. Zweiter Punkt ist die blutflüssige Frau. Das ist die zweite Stelle, in Matthäus 9, Vers 22. Jesus drehte sich, sah sie an und sagte, sei unbesorgt, dein Glaube hat dich geheilt. Besser ist, sei guten Mutes. Er sagt nämlich, Tasei, dein Glaube hat dich geheilt. Der Herr Jesus spricht dieses Wort zu einer Frau, die seit 12 Jahren unter schweren Blutungen litt. Sie wurde von vielen Ärzten behandelt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben. Niemand konnte ihr helfen. Ihr Leiden wurde eigentlich immer schlimmer. Und sie war sicherlich verzweifelt und am Ende. Und dann hört sie von Jesus und sie sagte sich, wenn ich nur ihn von hinten berühre, wird mir geholfen. Und genauso passierte es. Sie kam von hinten zu Jesus, rührte seinen Mantel an. Der Herr dreht sich um. Was sagt er? Tasei, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Auch eine schwierige Situation bei der Frau. Und Jesus sagte, hab Mut. Sei guten Mutes. Die dritte Stelle ist die Jünger im Boot, im See, auf dem See. Matthäus 14, 27. Aber Jesus sprach die Jünger sofort an, ich bin es doch, hab keine Angst. Es war eine dunkle, stürmische Nacht und die Jünger waren mit dem Boot draußen auf dem See. Der Wind war ihnen entgegen und sie haben stundenlang gegen den Wind und die Wellen gekämpft. Sie waren allein im Boot, ohne Jesus, und sie mühten sich mit dem Rudern ab. Und es wird gerne der Vergleich gemacht, das ist die Gemeinde auf dem Völkermeer, Turbulenzen. Ohne dass sie wussten, hat der Herr sie beobachtet. Plötzlich sahen sie etwas sehr Merkwürdiges, jemand geht auf dem Wasser. Sie bekamen Angst, sie schrien vor Furcht. Vielleicht hätten wir es genauso gemacht, keine Ahnung. Und sofort richtete Herr Jesus dieses Wort an sie. Tasei, das sagte er, sei guten Mutes, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht. Wenn wir auf das Weltgeschehen gucken, wenn ich mit anderen Nachbarn, Bekannten rede, wie oft höre ich da, was soll dann noch alles passieren? Du kannst doch die Nachrichten nicht mehr einschalten. Du kriegst ja Depressionen. Was sagt Jesus? Sei guten Mutes. Fürchtet euch nicht. Wir kommen zum vierten Beispiel. Markus 10, Vers 49. Es ist die Geschichte von dem blinden Bartimäus. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, Tasei. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus das Wort nicht gebraucht. Aber er sagte, ruft ihn her. Und sie sagte, Mensch, hab guten Mut, er ruft dich. So schreibt Luther. Tasei. Der Herr sagt zu der Menge, ruft den Blinden her, den Bartimäus. Die Leute rufen mit diesem Wort, Tasei, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Und das ist das einzige Mal im Neuen Testament, wo es nicht vom Herrn kommt. Aber er benutzt es, um einen Bedürftigen zu ihm zu führen. Also, erst ein Gelähmter, dann die blutflüssige Frau, dann die Jünger im Boot, dann der blinde Bartimäus. Alles Leute in Schwierigkeiten, in Sorgen, in Ängsten. Was sagt Jesus? Tasei. Der nächste Punkt, das steht in Johannes 16, 33. Es ist das, ja, praktisch der Abschiedsbotschaft an seine Jünger, damit auch an uns, denn im nächsten Vers beginnt das hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Ich lese uns mal Johannes 16, 33 vor. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ein gutes Wort für dich, für mich, für uns heute. Wir sollen guten Mutes sein, fassen Mut, auch wenn es immer dunkler wird. Und das ist für mich heute Morgen die Botschaft an dich und auch natürlich an mich. Wir dürfen nicht verzweifeln. Der Herr Jesus will uns Mut machen. Auch wenn du Angst hast. Ich fasse kurz ein paar Punkte zusammen. Wenn wir zurückschauen, wann Jesus das Wort gebraucht hat, Tasei, dann stellen wir fest, erstens, er spricht zu dem Gelähmten, der auf einer Bahre getragen wird und er ist sein ganzes Leben auf die Hilfe von anderen angewiesen. Sei guten Mutes. Tasei, deine Sünden sind dir vergeben. Zweitens, Jesus spricht zu der blutflüssigen Frau, die er hab und gut zu den Ärzten gebracht hat. Aber ihr Leiden wurde immer schlimmer. Sei guten Mutes. Tasei, dein Glaube hat dich geheilt. Drittens, Jesus spricht zu den Jüngern im Boot, als alles gegen sie war und sie meinten, der Herr hat uns vergessen. Tasei, ich bin es, fürchtet euch nicht. Viertens, Jesus spricht über die Volksmenge zu dem blinden Bartimäus, der durch seine Blindheit wahrscheinlich auch ängstlich und furchtsam war. Tasei, steh auf, er ruft dich. Und fünftens, Jesus spricht in seiner Abschiedsbotschaft zu den Jüngern und damit auch zu dir und mir, Tasei, ich habe die Welt überwunden. Es waren alles angeschlagen und in Not geratene Personen. Vielleicht geht es einem von uns so wie denen. Wenn wir uns an die Anfangsgeschichte erinnern, an die 700 Kinder in Hawaii, von denen etwa 210, 220 in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, vernachlässigt, ständig Hunger, misshandelt, Schule abgebrochen, die Eltern drangen, verhaltensgestört, schwierige Umstände. 60 bis 70 Kinder schafften es, einen guten Start, trotz extrem schwierigen Umständen. Sie wurden angesehene Mitglieder der Gesellschaft, sie kamen nicht auf die schiefe Bahn. Die Ursache war, es gab jemand, der zu ihnen gehalten hat, der bei ihnen beistand. Ein Bruder, Schwester, Opa, Oma, Lehrerin, was auch immer. Jemand, der ihnen zur Seite stand, sie förderte, ermutigte und jemand ließ sie spüren, dass sie ihm etwas wert war. Genau das hat Jesus mit den Leuten auch gemacht, die hier in Schwierigkeiten waren. Er ließ sie spüren, dass sie ihm wert war. Also mit anderen Worten, du bist nicht allein. Es waren alles Personen, die am Rand der Gesellschaft gelebt haben, Schwierigkeiten, Kranke, Schwache, Hilflose. Wir kommen jetzt zum letzten Mal, wo Jesus das Wort gebracht hat. Das hat mich sehr überrascht. Das letzte Mal steht in der Apostelgeschichte 23,11. Da sagt Jesus, oder die Bibel, in der folgenden Nacht aber trat der Herr Jesus zu ihm und sprach, Tasei, sei guten Mutes, denn wie du in Jerusalem für mich Zeuge warst, so musst du auch in Rom für mich Zeuge sein. Aha, Paulus. Es gab eine große Aufruhr im Tempel, es wurden falsche Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Er hätte den Tempel entweiht, die aufgehetzte Menge wollte ihn lynchen. Die römischen Soldaten ergriffen ihn, Paulus muss sich vor dem Hohen Rat verantworten und er wird von den römischen Soldaten in der Burg gefangen gehalten. Ein Mordanschlag gegen ihn war geplant, 40 Personen haben einen Eid abgelegt, nicht zu essen und zu trinken, bevor Paulus nicht getötet wurde. Also schwierige Umstände, würde ich mal sagen. Paulus ist also im Gefängnis, als plötzlich der Herr erscheint. Ihr Leute, das ist nach der Himmelfahrt. Jesus sendet nicht einen Engel, Gabriel, geh mal zum Paulus, ermutigt den mal, der sitzt im Gefängnis, dem geht es nicht so. Er macht keine Vision, dass er spürt, der Herr spricht zu mir in der Vision. Es heißt, er erscheint. Jesus verlässt die Herrlichkeit. Ich habe mir hier ein Wort hingeschrieben, unfassbar. Das kann man eigentlich nicht glauben. Er verlässt die Herrlichkeit und besucht den Paulus im Gefängnis. Ich möchte nicht wissen, wie Gefängnis aussieht damals. Also, er will den betrübten Knecht ermutigen. Und was sagt er? Tasei. Sei guten Mutes, wie du in Jerusalem für mich ein Zeuge warst, so musst du auch in Rom ein Zeuge für mich sein. Also er soll vor den Kaiser. Die Frage an dich und an mich jetzt ist folgende. Bin ich auch jemand, der andere ermutigt? Bin ich auch jemand, der zur Seite steht? Vielleicht müssen wir das ganz neu lernen, dass wir uns nicht nur um uns drehen. So wie Jesus sich um seine Schwachen gekümmert hat, vielleicht müssen wir auch jemand helfen. Wenn wir jetzt alle diese Beispiele gehört haben, dann möchte ich Folgendes sagen. Die Frage, kümmert sich eigentlich Gott um mich, die sollten wir nicht stellen. Diese Frage sollten wir nicht stellen. Es gilt, als Kind Gottes gibt es für dich niemals einen Augenblick, in dem du nicht unter seiner Fürsorge stehst. Er kümmert sich um dich. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Augen auf die Gerechten gerichtet sind und seine Ohren offen für ihre Gebete sind. Psalm 34, Vers 16. Gerhard, du hast einige Bibelstellen gelesen, wie Gott sich um seine Kinder kümmert. Die Bibel sagt uns, dass er bei uns ist, wohin wir auch gehen. 1. Mose 28, 15. Die Bibel fordert uns auf, unsere Sorgen zu Gott zu bringen, weil er für uns sorgt. 1. Petrus 5, Vers 7. Die Bibel sagt uns, dass er uns niemals aufgeben oder verlassen wird. Hebräer 13, Vers 5. Die Botschaft ist eigentlich klar. Gott sorgt für die Seinen. Wenn du ein Kind Gottes bist, das habe ich mir rot unterstrichen, dann stehst du niemals außerhalb seiner Fürsorge. Niemals. Das gibt's nicht. In Römer 8 heißt es, dass nichts und niemand uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, Vers 39. Also, Gott wird sich nicht von dieser Liebe abwenden, wenn er mit der er uns überschüttet hat. Und jetzt verstehen wir auch, wenn der Herr Jesus zu dem Gelähmten sagt, Tase, dein Glaube hat dich geheilt. Sei guten Mutes. Amen.